Michi hat schon erwähnt, ich bin sozusagen alter Vertrauter und so gefühlt zumindest ein Drittel habe ich schon mal gesehen, auf jeden Fall. Ja. Theoretisch könntet ihr mich auch kennen, ich bin der Südbund-Älteste, bedeutet, ich bin zuständig für alle Gemeinden, nicht in Baden-Württemberg, sondern natürlich nur in Württemberg. Ja. Alle anderen Bundesländer sind eins, aber der Süden ist zweigeteilt, es gibt sozusagen den Südwestbund und den Südbund, ist auch richtig so, oder? Ja. Das ist mir so egal, du Spitze. Cool, genau. Und von daher war ich da zum Beispiel bei der Einsetzung von Martin. Ja? Und manche von euch kenne ich noch aus dem Praktikum. Vor 12 Jahren ungefähr, relativ präzise sogar, glaube ich, war irgendwie so im September. Verrückt, ne? Genau. Ja, und heute bin ich mal wieder da für euer Summer Special. Fühlt sich auch gut an, so ein bisschen mehr so ein großer Hauskreis. Schön. Ihr seid die Heiligen, die übrig geblieben sind. War nicht Entrückung, sondern andersrum. Ne? Ein falsches Konzept, aber egal. Ich habe vor kurzem gehört von einem Jungen, einem kleinen Jungen, der sich ganz dringend einen Bruder gewünscht hat. Und dann hat er das seinem Vater erzählt und meinte, oh, Papa, ich hätte so gern Geschwisterchen. Soll ich das anders halten? Das ist schwierig, je nachdem. Immer eine Tendenz. Gibt doch den hier, aber das mag ich nicht. Okay. Jedenfalls hat er sich einen Bruder gewünscht, ein Geschwisterchen, und dann meinte sein Vater, ja, dann bet doch mal dafür. Okay, hat er gebetet, ja. Oh, einen Monat, nichts passiert. 2 Monate, nichts passiert. Und nach 3 Monaten Gebet hat er aufgegeben. Und gedacht, naja, irgendwie scheint Gott sein Gebet nicht zu erhören. Und dann 9 Monate später hat sein Vater ihn mitgenommen ins Krankenhaus und meinte, hey, mein Kleiner, hier ist dein Geschwisterchen, und macht den ersten Vorhang auf. Und dann macht er den nächsten Vorhang auf und hier ist noch ein Geschwisterchen. Und dann macht er den nächsten Vorhang auf und hier ist noch ein Geschwisterchen. Sagt er, und, freust du dich nicht, dass du gebetet hast? Sagt der Sohn, ja, schon, aber du bist auch dankbar, dass ich nach 3 Monaten aufgehört habe, oder? Also es geht um Gebet. Ich möchte heute Morgen ein bisschen mit euch sprechen über Gebet. Ich weiß gar nicht, brauchen wir überhaupt das Mikro? Ich kann auch laut reden und ein bisschen dichter kommen. Fühlt sich immer gleich so ein bisschen distanzierter an. Ja? Sollen wir das machen? Ihr habt ja eh keinen Stream und so. Ist klar. Okay. Gut, dann machen wir das so. Dann bete ich es nochmal. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen und für deine Gegenwart. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns sensibel machst für die Dinge, die du wirken willst in unserer Mitte. Und ich danke dir für jedes einzelne Herz, danke dir für jeden, der da ist. Und ich bete, dass du sprichst und dass du uns begegnest. Amen. Wer von euch würde sagen, ich glaube, dass Gebet viel bewegen kann? So, tendenziell. Ja, manche sind schon zögerlich, auch spannend. Und wer von euch würde sagen, ich glaube, dass Gebet viel bewegen kann, aber ich bete vermutlich zu wenig. Und wer würde sagen, ich glaube, dass Gebet viel bewegen kann, aber ich habe das Gefühl, meine Gebete sind wenig effektiv oder wurden oft nicht erhört. Oh nein, die Kinder. Okay. Und ich würde heute Morgen gerne eine These in den Raum werfen. Ich glaube, im Alltag fühlt es sich oft effektiver an, etwas zu tun, als zu beten. Schon mal drüber nachgedacht? Es fühlt sich effektiver an, etwas zu tun, als zu beten. Aber es gibt so diesen netten Satz, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das steht aber nicht in der Bibel. Und der gehört da auch nicht rein. Ja? Aber es ist so dieses, manchmal so dieses Grundempfinden. Bei mir ist es so, als ich 16 Jahre alt war, war ich sozusagen ganz entschieden, ganz weit weg von Gott und so und bin damals so weit weggefahren, geflogen, wie ich konnte nur, nach Australien, um da so ein bisschen meine Hörner abzustoßen. Aber da ist mir Gott begegnet und als ich zurückgekommen bin, hat sich so mein ganzes Umfeld bekehrt. Ja, also meine Brüder, meine Cousins, mein Schwager, was weiß ich. Und das war mein erster Hauskreis. Ich war der Jüngste, aber war halt zuständig für die ganzen Männer. Und es gab so eine richtig dynamische, coole Phase. Die sind dann alle in die Jugend gekommen und so. Und dann bin ich irgendwann weggegangen, weil ich ins Ausland gegangen bin. Und als ich zurückkam, war irgendwie nicht so viel geistliche Dynamik übrig, würde ich mal sagen. Ja. Und dann war das so, ne, dass ich immer wieder Anlauf genommen habe, aber es gab dann so Höhen und Tiefen, wie auch immer. Nochmal so eine dynamische Phase, kurz bevor ich gegangen bin. Und dann bin ich weggezogen, nämlich hier nach Süddeutschland, um Pastor zu sein in Schwabach. Und aber die ganze Zeit ist sozusagen diese Gruppe bestehen geblieben, der Bro-Treff. Ja. Und immer, wenn ich in Berlin war, habe ich mich mit denen verabredet. Und da haben wir das gemacht, was wir immer gemacht haben. Und es war mir so ein riesen Herzensanliegen, dass sie wieder näher zu Gott kommen. Also haben wir uns getroffen und haben gesoffen. Und irgendwann, wenn so ein gewisser Pegel erreicht war, also wir haben halt das gemacht, was wir immer gemacht haben, ja, wenn wir zusammen waren. Und irgendwann, wenn ein gewisser Pegel erreicht war, dann habe ich angefangen, Zeugnisse zu erzählen. So von dem, wie krass Gott ist und was er gerade tut in meinem Leben und so weiter. Und irgendwann waren dann auch alle wieder ganz betroffen und waren so, oh ja, wir sollten auch wieder in die Gemeinde gehen. Und oh, eigentlich sollten wir wieder einen Hauskreis starten und ja, Gott ist so gut und so. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, wie langlebig diese Dynamik war. So, am nächsten Tag ging es einem nicht so gut und dann war es auch schon vorbei eigentlich, ja. Und jetzt wäre die Frage, habe ich für den Bro-Treff, habe ich für die Jungs gebetet, wenn ich hier war oder wenn ich da war? Nein. Ich dachte, das wäre doch viel effektiver, wenn ich da bin, dass ich mit denen rede und denen was erzähle und denen tolle Zeugnisse erzähle. Und dann kann ich ja auch sehen, wenn die betroffen sind, und, ne, dann merkst du die Reaktion und wie auch immer. Und ich glaube, ganz häufig ist es so in unserem Leben, dass es sich viel effektiver anfühlt, selbst irgendwas zu machen, als zu beten. Ja, man könnte jetzt schon beten, aber es wäre doch besser, oh, ich würde da jetzt direkt einfach hinfahren, oder? Oder ich würde da was machen. Und ich bin auch so ein Typ, ich würde auch mitten in der Nacht zu irgendwem fahren. Das Gespräch suchen, den anrufen, was weiß ich, ja? Beziehung pflegen. Keine Ahnung, eben nach Berlin fahren und dann so einen Abend verbringen. Es fühlt sich effektiver an, etwas zu tun, als zu beten. Und wenn du mal kritisch so deinen Alltag resümierst, was ist die intuitive Reaktion in Herausforderungen? Die erste Reaktion, Gebet, weil ich glaube, weil ich weiß, dass Gott mich hört und dass es was bewirkt. Und es geht euch so, als ich die Geschichte eben erzählt habe, habt ihr gedacht, ja, wie bescheuert, warum hat er denn nicht für seine Jungs gebetet? Manchen ging es euch so? Kann doch nicht sein, dass es dir ein Herzensanliegen ist, aber du betest gar nicht für die. Aber machst dir irgendwie Mühe und machst irgendwelche Treffen, wo doch von vornherein eigentlich klar ist. Aber es fühlt sich effektiver an. Und ganz häufig ist es so, dass wenn wir unser Leben nicht eben von außen betrachten, sondern einfach leben, dann leben wir unter so versteckten Prämissen. Es fühlt sich effektiver an. Also mache ich das. Ich mache das, was mir sozusagen vor die Füße fällt. Und das ist in der Regel nicht Gebet, sondern das ist das, was ich mache. Alles andere ist effektiver als Gebet. In 1. Thessalonicher 5, 17 heißt es, hört niemals auf zu beten. Betet ohne Unterlass. Und ich glaube, die größte Herausforderung in unserem Leben als Christ ist sozusagen beständiges Gebet ohne Erwartungslosigkeit. Es gibt bestimmte Themen, in denen wünsche ich mir vielleicht schon Veränderung. Ich glaube, die haben wir alle. Und die Frage ist nur, bewegen wir das vor Gott? Und kann ich diese kleine unterbewusste Haltung, wenn ich ganz ehrlich bin, adressieren, die mir sagt, alles andere ist effektiver als Gebet? Und die Herausforderung ist, auch wenn wir unser Leben sozusagen rückblickend anschauen, es gab schon, glaube ich, ganz, ganz viele Situationen, wenn wir so zusammenkommen würden und man erzählt Zeugnisse, erzählt, was Gott Gutes getan hat, wie auch immer, dass es Situationen gab, in denen wir vielleicht auch für Dinge gebetet haben oder so. Aber dann gab es eben auch Umstände, die dazu beigetragen haben oder Personen oder was weiß ich. Und es führt dazu, dass man so dieses Gefühl hat, naja, irgendwie ist es halt so geworden. Und ganz häufig ist mir das auch begegnet, auch bei mir in der Gemeinde, wenn wir über Leute geredet haben, oh ja, wenn der dich kennenlernen würde. Oder wenn, ne? Und dann haben wir so ganz häufig so bestimmte Vorstellungen. Es gibt bestimmte Situationen, Personen, wo wir uns Veränderung wünschen. Und wenn das passieren würde, oder wenn der mal mit dem reden würde, oder wenn der mal kommen würde, das wäre so, dann würde so viel. Aber die Frage ist nicht, ja, und betest du dafür? Betest du für die Person? Betest du für die Veränderung? Sondern die Frage ist, das, was für mich effektiv ist, was kann ich bewirken, dass es irgendwie passiert? Ja? Weil es sich effektiver anfühlt. Also oft gebraucht Gott Situationen und Menschen, um Veränderungen zu bewirken, die aber gar nicht zustande gekommen wären, ohne Gebet als Vorbereitung und Fundament. Und die Herausforderung ist, und das will ich mit euch heute Morgen zumindest diese Herausforderung stellen, diese Lüge zu entlarven, kann es sein, dass ich eigentlich denke, es fühlt sich viel effektiver an, selber irgendwas zu machen, als zu beten. Kann es sein, dass es eine Realität ist in deinem Leben? Es fühlt sich effektiver an, selbst was zu tun, als zu beten. Und natürlich gibt es Situationen, wo man sagen würde, man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel einen Hauskreis vorbereitest oder was weiß ich und oder Menschen zum Essen einlädst und denkst, du hast 2 Stunden vorher gebetet, aber nicht gekocht. Ja, ich wette, ihr habt eine gute Zeit, aber wenn du sie zum Essen einlädst, dann solltest du wahrscheinlich auch kochen. Ne? Du kannst ja auch beim Kochen beten. Also spielst nicht gegeneinander aus. Es gibt Situationen, wo wir einfach aktiv werden müssen. Ja? Du kannst nicht dafür beten, dass Gott deine Kinder liebt und dass sie irgendwie geliebt sind, aber das irgendwie selber nicht so machen. Und wenn schon ein bisschen spät ist, dann kannst du immerhin für sie beten, dass Gott irgendwie noch zu ihnen durchbricht. Ja? Aber wir sollten es nicht gegeneinander ausspielen. Es gibt Situationen, da musst du halt was machen. Es ist gut, wenn du lernst für eine Klausur oder eine Prüfung oder was weiß ich. Und es ist gut, auch wenn du dafür betest, nicht gegeneinander ausspielen, mach beides. Ja? Jesus sagt es. Ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa lange warten lassen? Wird er dich lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Das ist die Frage. Also Jesus sagt, Gott wird uns schnellstens helfen, wenn wir beten, wenn wir Anliegen vor ihm bewegen. Die Frage ist nur, findet er diesen Glauben bei den Heiligen in Walderstadt? Ja, ist er da? Ist er da? Und ich fand es ganz interessant. Ich habe manchmal hilft ja so eine Außenperspektive. Ich habe vor 2 Wochen ein Gespräch gehabt, kurz vorm Urlaub mit jemand, der meinte, oh, also eigentlich sozusagen die Geschichte fing schon länger vorher an. Vor einigen Monaten wollte er mit mir sprechen, weil er einen Kumpel hat, der irgendwie ganz schwierig ist. Ja? Den hat er irgendwie kennengelernt und der ist so Verschwörungstheorie-gläubig. Alles, was man sich vorstellen kann, die Erde ist flach und Chemtrails und ladida, ja? Was so gibt, vielleicht trifft ein Teil von euch auch ein Teil davon, aber er glaubt irgendwie so alles. Ja? Und ihr könnt euch vorstellen, wie glücklich ihn das macht. Nicht so sehr, ja, weil man so paranoid wird dadurch. Alles gefährlich und so, alles Verschwörung. Jedenfalls meinte er Gespräche und so, das hat irgendwie nichts bewirkt. Und er wollte halt von mir einfach einen Rat haben, wie er mit dem reden kann, dass der aus diesem Loch rauskommt. Dann war das aber so, dass er dieses Gespräch mit mir führen wollte, direkt nach dem Gottesdienst. Und bei uns sind ein paar hundert Leute, ne, und dann habe ich gepredigt. Und dann ist egal, wie weit man weggeht, kommt irgendwer und so, oh, danke für die Predigt und so, war richtig klasse. Und so, ja, ich bin gerade im Gespräch. Und dann, ja, okay, irgendwas haben wir dann gesagt, okay, komm, wir machen das so, wir telefonieren einfach. Ja, das ist entspannter, jetzt klappt es nicht. Und dann meinte ich, ja, melde dich einfach. Und dann meinte er noch, ja, melde du dich lieber, du hast mehr zu tun. Und meinte, ja, mache ich. Habe ich nicht gemacht, habe ich vergessen, ja. So, und dann hat er mich letztens angerufen. Oder ich ihn besser gesagt, dann nach Ewigkeiten, weil ich dran gedacht habe, lange Vorgeschichte. Jedenfalls hatten wir eben kein Gespräch. Und ich habe nachgefragt, ja, was ist denn jetzt geworden? Und ja, du weißt, ehrlich gesagt, ich war so verzweifelt, dass ich letztens im Gottesdienst saß und einfach für den gebetet habe. Saß im Gottesdienst, keine Ahnung, 11.45 Uhr oder so, und dann dachte er, oh, ich weiß nicht. Und dann hat er einfach gebetet, dass Gott diesem Typen begegnet, dass Gott sich ihm vorstellt und dass er erkennt, dass es Gott gibt und dass er deshalb nicht paranoid sein muss und so. Das war sozusagen seine Folgerung, ja. Und was glaubt ihr, was passiert ist? erzählt das im Gottesdienst, also muss was passiert sein, ne? Logischerweise. Jedenfalls, dieser Typ, ich nenne ihn jetzt mal Alex, ja, ist ja egal, ich weiß nicht, wie er heißt. Am nächsten Tag hat er mit Fabi gesprochen. Fabi ist der Kumpel aus der Gemeinde. Und er meinte, ja, das war ganz seltsam. Irgendwie gestern so, ich habe noch geschlafen und irgendwie um 12 oder so hatte ich plötzlich einen Traum. Und da hat sich Gott mir vorgestellt. Und er ist mir begegnet und so. Ja, und dann saß er zusammen mit dem Vater von dem Typen, von Alex, ja, Fabi. Und dann haben sie darüber geredet. Und er hat ihm das erklärt, dass er für ihn gebetet hat und dass Gott... Und der Vater hat auch versucht, ihm das gut zu reden. Ja. Sagt, ja, das ist doch voll krass, guck mal, er hat für dich gebetet. Und dann hat sich Gott die vorgestellt und so. Aber das hat in Alex irgendwie nichts bewirkt, außer, keine Ahnung, hat irgendwie eine Erklärung dafür gehabt. Ist ja jetzt ein bisschen schade, ne? Warum erzählst du das denn jetzt? Dann habe ich mit ihm gesprochen. Ja, okay. Seine Frage war dann, ja, was soll ich denn jetzt machen? Weißt du, selbst Gott hat sich ihm vorgestellt, alle Gespräche haben nichts bewirkt und selbst Gott hat irgendwie nichts bewirkt. Was soll ich jetzt machen? Da habe ich gesagt, naja, was von all dem, was bisher von dir kam, was hat denn was bewirkt? Das Gebet. Er hat einmal gebetet und sofort hat Gott reagiert. Ja? Hat sich ihm vorgestellt. Du meinst, naja, und was wäre dann naheliegend, was du jetzt machen könntest, wenn du nicht weißt, was du tun sollst? Dann meinst, naja, guck mal, das Ding ist, du hast so einen großen Stein, den du bewegen willst, ja? Und egal, wie du dich gegenstemmst, egal, was du machst, irgendwie passiert nichts. Und dann entdeckst du, dass da irgendwie so lustige Steine rumliegen und du nimmst einen und wirfst den einmal und zack, bewegt sich der Brocken. Ja, was wäre denn da naheliegend? Meinte, tatsächlich, ja, okay, auf die Idee bin ich jetzt auch gar nicht gekommen. Hallo? Wird der Menschensohn diesen Glauben finden, wenn er kommt? Glauben wir, dass Gebet bewegt und verändert? Oder haben wir aufgrund von ein paar negativen Erfahrungen und Situationen, die man vielleicht auch anders erklären kann, irgendwie nachgelassen mit dieser Erwartung? Fühlt es sich effektiver an, etwas zu tun, als zu beten? Ist es im Alltag so? Und ich rede jetzt nicht übers Pumpen oder ne, was auch immer, sondern einfach, dass man sagt, hey, es gibt doch gravierende Dinge in meinem Leben, wo ich mir Veränderung wünsche. Bewege ich die vor Gott? Ob es meine Ehe ist, ob es meine Kinder sind, ob es mein Arbeitsumfeld ist, ob es Freunde sind, bei denen ich mir echt Veränderung wünsche. Nachbarschaft. Gibt es diese Erwartung in dir? Weißt du, dass Gott will, dass du dich an ihn wendest? Fang an, Steine zu schmeißen. Geistlich sozusagen, ja? Bleibt in dem Bild, was ich jedem erzählt habe. Es fühlt sich effektiver an. Ich habe, wie gesagt, als ich ein Jahr im Ausland war, habe ich mir so vorgenommen gehabt in dieser Zeit, dass ich jeden Abend mindestens 10 Kapitel im Alten Testament lese und halt so meine Gebetszeiten habe. Und das habe ich gemacht. Und das Witzige ist, was passiert, wenn man regelmäßig intensiv für etwas betet. Ja, zum Beispiel war eins meiner Gebetsanliegen war mein Vater. Mein Vater ist auch Pastor und es war aber irgendwie so eine schwierige Phase gerade in der Gemeinde und überhaupt auch geistlich und so weiter. Und dann habe ich jeden Abend einfach für ihn gebetet und ihn vor Gott gelegt und gesagt, denk doch dran, wie treu er dir über so viele Jahre gedient hat. Begegne ihm neu. Erfülle ihn neu und schenke ihm eine neue Leidenschaft. Und jeden Abend, manchmal unter Tränen, habe ich ihn vor Gott bewegt und gesagt, Vater, bitte begegne ihm. Und wisst ihr, was passiert ist? Irgendwie ist er eingeladen worden nach Toronto auf so eine Konferenz. Ja? Jetzt gehen wir, wie auch immer. Jedenfalls kam er zurück und dann hat er mir erzählt, dass er im Flugzeug saß und die ganze Zeit geheult hat, weil er so bewegt war davon, wie Jesus ihm neu begegnet ist und von der Liebe Gottes. Und ich habe eine sehr schwierige Beziehung zu meinem kleinen Bruder gehabt. Ich bin Christ geworden mit 16 und dann war ich eben noch ein paar Jahre sozusagen als älterer Bruder in der Phase, in der ich die Sachen auch gemacht habe oder hätte oder wie auch immer, die er dann so für sich entdeckt hat. Ne? hat auf einmal angefangen, die Musik zu hören, die ich vorher gehört habe, bevor ich Christ war, ja, und auch in der Lautstärke, wie auch immer. Ja. Und irgendwie war es schwierig. Ja. Und es gab auch so eine Situation, wo ich weiß noch, dass er mich schlagen wollte, ja, weil er so wütend war auf mich. Und ich konnte ihn, weil ich halt größer war, so am Kopf festhalten und er hat umgehauen. Und ich habe danach geweint, weil ich so betroffen war einfach davon, dass mein kleiner Bruder so einen Hass gegen mich empfindet. Obwohl ich ihn doch eigentlich lieb habe. Und in dieser Zeit im Ausland, ich habe jeden Abend gebetet für meinen kleinen Bruder, dass Gott ihm begegnet. Und irgendwann kam es zu der Situation, dass ich ihm am Telefon sagen konnte, Sammy, weißt du eigentlich, dass ich stolz auf dich bin? Weißt du, dass ich dich lieb habe? Und es hat alles verändert. Er hat in dieser Phase, das war in der 10. Klasse, war richtig schlecht in der Schule eigentlich, ja, diese Beziehungsveränderung zu mir und in der Konsequenz auch zu Gott, hat dazu geführt, dass er neue Leidenschaften und Erwartungen entwickelt hat in der Schule. Er hat dann daraufhin Abitur gemacht. Als ich wiederkam, hat er sich taufen lassen. Und plötzlich war sein Bruder, den er vorher gehasst hat, sein größtes Vorbild. Er hat sich alle möglichen Möbel gekauft, die ich so gemacht habe und so weiter. Ja. Man könnte jetzt sagen, ja, okay, vielleicht weil die Beziehung wiederhergestellt worden ist, dadurch, dass du ihm sagen konntest, dass du ihn lieb hast und stolz auf ihn bist und so weiter, was Kinder hin und wieder hören müssen und auch Geschwister. Aber meinst du nicht, dass Gebet die Vorbereitung und das Fundament für jede Veränderung ist? Fühlt es sich effektiver an, etwas zu tun, als zu beten? Und es gibt so viele Beispiele aus deinem eigenen Leben, wo du merkst, intuitiv die erste Reaktion ist was anderes. Und ich will euch einfach ermutigen, an der Stelle das neu vor Gott zu bewegen. Und ich hatte im Vorfeld noch einen Gedanken, den ich gerne mit euch teilen würde in Bezug auf Gebet. Und zwar, also wenn du jetzt sozusagen von dem ersten Teil das mitnimmst, einfach denk mal drüber nach, fühlt es sich effektiver an, will Gott vielleicht, dass du Dinge im Gebet bewegst, statt einfach nur irgendwas zu machen, dann ist schon super. Das zweite ist, es gibt eine Reihe von uns, die schon eigentlich wissen, dass Gebet gut ist und das auch hin und wieder machen für bestimmte Leute. Und in bestimmten Situationen begegnen mir, jedenfalls in meiner Gemeinde immer wieder, wissen wir doch sehr genau eigentlich, was Gott machen sollte. Nicht? So, ich bete, dass mein Sohn endlich jetzt meine Frau findet und heiratet und so. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das mein primäres Gebetsanliegen ist. Aber wir wissen schon. Wir wissen schon, was. Und das Spannende ist, finde ich, wenn man in die Bibel schaut, ja, und eine der bekanntesten Persönlichkeiten ist einfach Paulus, der ganz, ganz viel geschrieben hat. Und der schreibt auch viele Gebete auf. Und wisst ihr, was mir immer aufgefallen ist? Paulus betet nie für Umstände. Und wofür beten wir in der Regel? Wir beten immer für Umstände. Oh, der verändert das und macht das und dass das irgendwie besser wird oder was weiß ich, ja. Paulus betet nie für Umstände. Ich will euch mit hineinnehmen in eines der bewegendsten Gebete überhaupt, wie ich finde. Und wir haben im Hinterkopf unser klassisches Gebetsleben, was Krisenmanagement ist eigentlich. Ja? Irgendwas Schlimmes passiert, oh, jetzt brauche ich Gebet. Oh, sehr schön, wenn du dann betest, aber es wäre halt auch gut, wenn man anders beten würde. Ja? Sozusagen, typischerweise beten wir, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder halt beim Essen. Oder so ganz, ganz seltsame Gebete, will ich einfach mal nur sagen, so nebenbei. Bitte sei du mit dem. Ja, was ist denn das für ein Quatschgebet? Als wäre Gott nicht mit jemand. Als müsste man Gott bitten, bei irgendwem zu sein. Der Schöpfer des Universums, der überall ist. Also manchmal beten wir einfach komische Sachen. Ja, wie auch immer. Jedenfalls ist Gebet ganz, ganz häufig Krisenmanagement. Und wenn man Paulus anguckt, dann ist es das irgendwie eigentlich nicht. Ja? Und er schreibt den Ephesern, der Gemeinde in Ephesus, und er schreibt ein Gebet auf. Kapitel 1, Vers 17. Ihnen, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Was betet er? Nicht für die Umstände, sondern für Weisheit und Offenbarung, dass egal welche Umstände es sind, in denen wir uns gerade wiederfinden, dass es eine Gelegenheit ist, dich dazu Gott zu kommen. Nicht eine Veränderung der Umstände, sondern dass die Umstände eine Gelegenheit sind, damit wir verändert werden. Und das ist ein Grundproblem, dass wir ganz, ganz häufig wissen, wenn wir denn mal beten, wofür wir denn beten sollten und was jetzt auch passieren sollte. Aber das Grundmotiv, was sich findet im Neuen Testament, in Jesus, in Paulus, ist es, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und er betet für Weisheit und für Sensibilität in den Umständen, die unterschiedlich sind. Ja? Faktisch, unser Leben ist total divergent. Umstände sind total unterschiedlich und wir beten nicht dafür, dass Erwin, dass es irgendwie schnell bald besser wird mit seiner Enttäuschung, was weiß ich, sondern dass Gott ihm begegnet in den Umständen. Und dass die Umstände, die er gerade durchlebt, dazu führen, dass er dichter kommt an Gott. Dass wir näher kommen an sein Herz, dass wir verändert werden von seiner Gegenwart. Dass wir vertrauen. Dass Gott Umstände gebraucht, um uns zu verändern. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Klingt wie ein sehr biblisches Gebet erstmal, ne? Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und ich komme gerade aus dem Urlaub und ich habe das, hin und wieder stelle ich das ein bisschen ernüchtert fest, wir waren mit zwei anderen Familien aus der Gemeinde unterwegs, nett, Kinder und so, ja, jeden Abend irgendwie auch was gemacht und so. Aber da ist trotzdem, häufig begegnet uns so ein Hauch von Hoffnungslosigkeit in Konflikten, in schwierigen Situationen, in Ehen, wo du merkst, es verändert sich über Jahre nicht und manche Dinge bleiben einfach schwierig und da ist wenig Erwartung. Und das ist das, was Paulus betet, dass Gott unsere Augen erleuchtet, die Augen unseres Herzens, damit wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Dass du weißt, dass du hoffnungsvoll sein kannst in jeder Situation. Und das Zweite ist, dass er betet für Reichtum. Der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, in dir. Die kleine Schalenwalderstadt, die Heiligen hier. Weißt du, was für eine Hoffnung du hast? Weißt du, was für ein Reichtum des Erbes ist, zu dem du berufen bist? Und was die überragende Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Es ist dieselbe Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes gab. Es ist Gottes Kraft, die verändert und die wirksam wird im Gebet und die uns neu bewusst wird im Gebet. So häufig leben wir so, dass es sich effektiver anfühlt, etwas zu tun, als zu beten. Aber gerade im Gebet, in diesem sich vorstellen vor Gott und auch die Umstände vor Gott legen, wird uns neu bewusst, wer wir sind, wer Gott ist und was Umstände bewirken und was nicht. Und das ist meine Hoffnung und meine Erwartung, auf der einen Seite sensibilisiert zu werden. Manchmal ist es gar nicht effektiver, nicht zu beten, sondern es ist effektiver zu beten. Und das andere ist, manchmal ist es besser für die Menschen, die du auf dem Herzen hast, für die Umstände, die vor Gott zu bewegen, zu erleben, wie er unsere Perspektive verändert. Wie Gott Umstände gebraucht, wie wir ihm nicht vorschreiben, was er tun soll, sondern wie wir wirklich beten können, Vater im Himmel, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und ich bete, dass du diese Umstände gebrauchst, um meine kleine Mala zu berühren. Die Leila und die Menschen, die du auf dem Herzen hast. Dass wir Gott nicht vorschreiben, was er tut, sondern dass wir wie Paulus beten, dass Gott die Umstände gebraucht, um ihr Herz zu berühren und sie näher zu ziehen zu dir, zu sich. Und es wird die Konsequenz haben, dass du die Menschen mehr lieb hast. Und das hilft auch. Tatsächlich. Amen. Ja? Dann bete ich nochmal und Michi darf uns nochmal mit hineinnehmen in ein sich vor Gott stellen. Ja? Und Nadine natürlich. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich danke dir, dass es so viel effektiver ist, zu beten, als selbst die Dinge zu tun. Und du kennst jeden Einzelnen. Ich bitte dich, dass du uns begegnest jetzt. dass du jedem Einzelnen begegnest und die Menschen und die Umstände, die Personen, die Veränderungen, die wir auf dem Herzen haben, dass du uns die groß machst und dass du uns ins Gebet ziehst. Dass wir erleben dürfen, dass unsere Umstände verändert werden, dass unser Leben verändert wird, dass unser Herz, dass unser Glaube verändert wird, weil wir uns und unsere Umstände bewegen vor dir, weil wir die Menschen bewegen vor dir. Und ich danke dir, dass du Gebet erhörst. Du bist der Hörer des Gebets. Und ich bete, dass du in uns diesen Glauben findest. Amen.